Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 14. Februar. Heute beschäftigen uns folgende Themen. Verniedlichung des Atomrisikos. Neue Studie über die Gefahr der Schweizer Atomkraftwerke interessiert kaum, obwohl die Warnung nicht von ungefähr kommt. Das Megafon auf Inspirationssuche. Eine Pause nach 30 Jahren bedeutet nicht das Ende. Die Zeitung der Reitschule definiert sich neu. Und ein Joint ein Jahr. Politisch aktive Rapper wandern in Tunesien immer noch regelmäßig ins Gefängnis. Am Mikrofon Karin Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Und nun hat unsere Praktikantin Anni Quangler die Nachrichten.
Die thailändische Regierung erobert Bangkok zurück. Mit Schlagstöcken und Schutzschildern ausgerüstet räumen rund 2000 Polizisten die besetzten Straßenkreuzungen. Seit Wochen blockieren Zehntausende Demonstranten das Zentrum von Bangkok. Damit protestieren sie gegen die aktuelle Regierung. Die für diesen Monat angesetzten Wahlen wurden boykottiert. Für April sind Nachwahlen vorgesehen. Dies berichten diverse Medien. Auch in der Schweiz wird heute demonstriert. In Bern, Lugano und Zürich tanzen Demonstrierende auf Plätzen, Straßen und in Schulen. Damit wollen sie auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die Kampagne One Billion Rising mobilisiert Menschen weltweit. Letztes Jahr gingen 1 Milliarde Menschen in über 200 Ländern auf die Straße. Eine andere Protestaktion findet heute an der Mustermesse Basel statt. Zielscheibe ist Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der die Messe eröffnet. Er steht wegen seiner Offshore-Aktivitäten unter Kritik. Die Jungsozialisten Schweiz, die Unia Jugend und die Organisation Multiwatch sind gegen Offshore-Unternehmen. Sie werfen diesen vor, ihre Steuerpflicht systematisch zu umgehen. Beim Offshoring verlagern Unternehmen ihre Prozesse ins Ausland und umgehen damit hohe Steuern. Die Demonstrierenden kritisieren damit auch FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Er vertrete die Meinung, dass es für Unternehmen richtig sei, ihre Steuerkosten zu optimieren. Auch wenn wir die Welt nicht verändern können, geben wir alles, um es doch zu tun. So die Ansage der jugendlichen Organisatorinnen einer Protestaktion gegen das Resultat der Abschottungsinitiative. Unter dem Motto «Wir kochen über die Grenzen hinaus» organisieren die Teenager morgen Samstag auf der Kleinen Schanze in Bern ein Fest. Für mehr Solidarität und weniger Ausgrenzung. Musikalisch unterstützen Steff La Chef, Boys on Pills und andere Bands die Aktion. Zum Wetter. Das Wochenende wird wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Für morgen Samstag werden Temperaturen bis zu 12 Grad erwartet. Am Sonntag wird es etwas kühler bei rund 6 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wenn die atomkritische Schweizerische Energiestiftung SES und Greenpeace zusammen eine Studie zur Sicherheit des AKW Mühlebergs präsentieren, ist das Fazit voraussehbar. Die AKWs sind nicht sicher, sie müssen sofort abgestellt werden. Doch dieses Mal sagt das nicht einfach ein weiterer vehementer Atomgegner, sondern der ehemalige Leiter der deutschen Atomaufsichtsbehörde, Dieter Meier. An der gestrigen Pressekonferenz zu diesem brisanten Thema waren aber nur 3 Medienschaffende anwesend. Ich habe darauf Jörg Buri, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energiestiftung, gefragt, worauf schließen Sie das schwindende Interesse an der Atomsicherheit?
Ja, ich denke, es bezeugt eben diese gefährliche Verniedlichung, diese nuklearen Risiken. Und wir hätten heute genau das Gegenteil erzielen wollen. Diese Risiken in den uralten AKWs in Betznau und Mühleberg sind real.
Genau, Sie wollten heute also beweisen, dass die Atomkraftwerke Mühleberg und Betznau ein Sicherheitsrisiko sind. Sie sind ja Geschäftsleiter von der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung und haben diese Studie zusammen mit Greenpeace veröffentlicht. Es wäre also eigentlich eine Überraschung gewesen, wenn Sie die alten AKWs nicht als gefährlich eingestuft hätten. Nun haben Sie aber mit Dieter Meier einen externen Fachmann beauftragt, der auf den gleichen Schluss kommt.
Also er hat 30 Sicherheitskriterien untersucht und ich kann es Sie nicht alle aufzählen. Bei Mühleberg gibt es vor allem 3 Probleme und das eine ist die fehlende zweite Kühlung, also die fehlende redundante Kühlung, dann die Wärmeabfuhr, die nicht gewährleistet ist und die Brennelementlagerbeckenkühlung, die ungenügend ist. Und vielleicht noch als viertes sind natürlich die Risse im Kernmantel. Also dort sind die Probleme in Mühleberg, in Betznau sind sie eher in Korrosionsfragen bei dünnen Traktordruckbehältern, also Gefäßen. Also dort diese Details, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Aber
genau, die Studie wurde ja durchgeführt von Dieter Meyer, der lange bei der deutschen Atomaufsichtsbehörde tätig war. Wie war denn seine Reaktion nach abschließender Studie?
Also die Studie zeigt eben klar auf, dass bei den ältesten AKWs in der Schweiz eben ein riesen Sicherheitsdefizit besteht, das auch nicht nachrüstbar ist. Das ist ganz wichtig. Das sind Werke aus den 60er Jahren, die haben per se einen sogenannten, also die haben ein quasi Konstruktionsfehler, die man auch mit Nachrüstungen nicht beheben kann. Und deshalb ist es eben gefährlich, wenn man in Nachrüstungen investiert, die dem Volk eine vermeintliche Sicherheit vorgaukeln. Und Sie können das Beispiel nehmen, wie wenn Sie bei einem alten Menschen, ich sag mal, die Kniegelenke austauschen und er dann trotzdem übermorgen an einem Herzinfarkt stirbt. Also das ist ungefähr die Gefahr, die man mit diesen vermeintlichen Sicherheitsinvestitionen eben läuft. Und da zeigt diese Studie eben ganz deutlich, dass man diese Werke nach 40 Jahren oder jetzt vom Netz nehmen muss, weil die Sicherheitsrisiken eben zu groß ist.
Deutschland hat ja eigentlich alte Atomkraftwerke. Wie stufte denn der ehemalige deutsche Atomaufsichtsbeauftragter Dieter Meyer die Schweizer Atomkraftwerke im Vergleich mit Deutschland ein?
Deutschland hat die Werke gleichen Bautyps längst vom Netz genommen aus Sicherheitsgründen. Dort haben diese Werke um die 30 Jahre waren die am Netz und dann hat man sie vom Netz genommen. Und bei uns laufen jetzt die Atomkraftwerke schon 45 Jahre oder 43 Jahre. Und das ist doch ein frappanter Unterschied im Sinne der Risikobeurteilung dieser Reaktoren. Und wir sind schon auch ein bisschen überrascht, dass doch dieser Mann, der 30 Jahre lang Erfahrung hat in der Aufsicht von Atomkraftwerken, zu diesem Schluss kommt, dass man die beiden uralten AKWs in der Schweiz abstellen muss aus Sicherheitsgründen. Und das interessiert leider Gottes relativ wenig, obschon doch eigentlich die ganze Schweiz von diesen beiden Werken bedroht ist.
So Jörg Burri, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energiestiftung.
95,6. Rabe Info.
Im Februar erscheint seit fast 30 Jahren zum ersten Mal keine neue Ausgabe des Megafons. Seit den Anfangszeiten der Reitschule erschien jeden Monat die hauseigene Zeitung als Sprachrohr des Kulturzentrums. Das bedeutet aber nicht, dass das Megafon am Ende ist. Im Gegenteil, eine Gruppe von engagierten Leuten will im Sommer ein neues Megafon lancieren. Unsere Praktikantin Noe Freiburghaus wollte von der langjährigen Megafon-Redaktorin Milena Gsteiger wissen, wie es überhaupt so weit kam, dass sich das Megafon eine Pause verordnet hat.
Das Kollektiv ist viel kleiner geworden und dadurch wurde es für uns Beteiligten eigentlich dann mehr so zu einer Verpflichtung als zu einem Hobby, dort mitzuarbeiten.
Folglich war für die schon bestehende Redaktion klar, es braucht neue, motivierte Leute. Obwohl es ungewiss war, ob überhaupt jemand kommen wird, beschloss die Redaktion, Workshops zu organisieren.
Es haben bereits zwei Workshops stattgefunden und es sind mehr Personen gekommen, die sich dafür interessieren, neues Redaktionsmitglied zu werden.
Ursprünglich war das Megafon ein Ort, wo Meinungen publiziert werden konnten, die anderswo keinen Platz hatten. Und es war der Veranstaltungskalender der Reitschule. Heute, in der Zeit von Internet und Social Media, braucht es da überhaupt noch die Plattform Megafon? Ja, findet zum Beispiel Daniel Nacht. Er war bei den beiden ersten Workshops dabei und engagiert sich im Prozess der Neulancierung.
Natürlich braucht es das Megafon weiterhin, da ich denke, dass es in Zukunft einen stärkeren Auftritt haben wird, weil es früher eine ziemlich große Rolle gespielt hat. In den Anfangszeiten war es noch ziemlich stark und aktuell. Doch mit den Jahren ging die Aktualität verloren und war nicht mehr bei der jüngeren Generation bekannt. Und deshalb denke ich, dass man mit Megafon Menschen, die eher eine negative Einstellung gegenüber der Reitschule haben, vielleicht auch so erreichen kann und ihnen aufzeigen kann, was sie alles zu bieten hat an Vielfältigkeit und kulturellem Angebot.
Ein weiteres Problem, das sich dem Megafon gestellt hat, ist die Krise, die allgemein herrscht bei gedruckten Medien. Sogar altehrwürdige Tageszeitungen mussten eingestellt oder auf ein Minimum reduziert werden. Würde das Megafon in Zukunft nur noch als Online-Magazin publiziert, käme es viel billiger. Doch für Redaktorin Milena Gsteiger ist klar, das Megafon soll weiter in gedruckter Form erscheinen.
Ich finde, Printmedien sind besser überarbeitet, inhaltlich spannender, oftmals, nicht immer leider, auch eben ansprechender fürs Auge. Grundsätzlich bin ich auch dafür, dass vielleicht nebenbei noch ein Online-Produkt wie ein Blog oder eine Internetseite entstehen könnte, auf denen man Aktualitäten vielleicht schneller einsehen kann. Bis jetzt sind wir immer nur einmal im Monat erschienen und da fehlt es halt ein wenig an Aktualität, was auch sehr kritisiert wurde.
In welcher Form genau das Megafon im Sommer erscheinen soll, ist also noch nicht festgelegt. Die alten und die zukünftigen Redaktionsmitglieder tüfteln im Moment an neuen Ideen.
Eine Idee war, dass wir zum Beispiel ein anderes Format ausprobieren könnten, eine richtige Zeitung machen eben, nicht ein Magazin, wie es das bis jetzt war. Dann ist viel diskutiert worden, dass es vielleicht keinen Schwerpunkt mehr geben sollte, sondern nur ein Artikel vielleicht schwerpunktmäßig behandelt wird. Viele Stimmen haben sich auch dazu geäußert, dass das Megafon wieder mehr Reitschulnähe haben sollte, was es in der letzten Zeit etwas verloren hat. Also auch politischere Inhalte bringt, die sich dann vor allem auch wieder auf die Situation in Bern beziehen.
Das sagt Milena Gsteiger. Morgen Samstag findet um 15 Uhr in der Autonomen Schule Denkmal in der Lorraine ein Workshop für die Zukunftsgestaltung des Megafons statt. Der Workshop ist offen für alle Interessierte.
Rabe Info 95,6.
Vor 3 Jahren begann der arabische Frühling. Die Bevölkerung von Ländern wie Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien, Jemen und anderen Staaten in der arabischen Welt erhob sich gegen ihre langjährigen Machthaber. Heute sieht die Bilanz durchzogen aus. Zwar sind die alten Herrscher vielerorts weg, Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten, Salih in Jemen und Gaddafi in Libyen, aber die alten Machtapparate funktionieren immer noch oder wurden durch konservative Islamisten ersetzt oder im Fall von Syrien herrscht Bürgerkrieg. In Tunesien, wo die religiöse Ennahda an die Macht kam, wurde soeben eine ziemlich freiheitliche Verfassung verabschiedet. Eine grenzenlose Meinungsfreiheit herrscht aber deshalb noch lange nicht. Das zeigen Recherchen der französisch-arabischen Filmemacherin Hind Medeb. Michael Spahr hat sie getroffen.
المحبة صنعك يا ربي والكره زمان صنعت الناس نسيانهم نعمة يا ربي بغضك ذبحت يقتل الاحساس امانة يو امانة يي المحبة شيخة للمالي.
Hamouni von Kafon und Hamsaoui Medamin ist einer der größten Hitsongs in Tunesien im Moment. Mindestens 3 Millionen Mal wurde er angeklickt auf YouTube. Bei einer Einwohnerzahl von 10 Millionen ist das eine beachtliche Zahl. Der Rapper und Sänger Kafon jedoch sitzt immer noch im Gefängnis. Er gehörte nicht zu den Glücklichen, die soeben am 3. Jahrestag der Revolution begnadigt wurden. Erstaunlich scheint das, denn das Verbrechen, für das er sitzt, mutet sehr harmlos an.
Einschneidend ein Jahr Gefängnis. Dieses Gesetz wurde in der Zeit von Ben Ali geschaffen, damit wenn man ein Problem mit jemandem hat, dann kann man so sagen, ja, er raucht und dann geht er in Gefängnis und dann niemand würde ihm verteidigen, weil das ist weil der Staat so konservativ ist, die Gesellschaft so konservativ ist.
Viele Rapper sitzen oder saßen wegen einem Joint mindestens ein Jahr im Gefängnis, erzählt die französische Filmemacherin Hind Medeb. Sie realisiert im Moment einen Dokumentarfilm über die Hip-Hop-Szene in Tunesien. Nicht immer war die Stimmung so repressiv. Nach der Revolution, die hauptsächlich von bewegten Jugendlichen ausgelöst und getragen wurde, schien die Freiheit grenzenlos zu sein.
Nach der Revolution haben sie viel gemacht, sehr viele Videoclips, sehr viele Konzerte, sie waren sehr popular. Und in der Zeit haben sie viele Lieder gemacht, die sehr politisch waren. Und sie dachten, alles war möglich. In der Zeit, die Polizei war sehr, die Leute, also die Polizei und auch der Staat hatten Angst von den Leuten, weil die Revolution hatte schon so viel gemacht und man wusste nicht genau, wie es wird, wie Tunesien wird aussehen. Und das war dieses Jahr war wunderbar, 2011, weil alles war möglich und Freedom of Speech war möglich an der Zeit.
Dann kamen die ersten freien Wahlen, dann kam die Wende, denn die islamistische Ennahda-Partei wurde auf einmal stärkste Kraft im Land. Gewählt wurde die Partei von vielen armen Leuten, die glaubten, die Religiösen würden endlich mit der Korruption aufräumen, aber alles kam anders. Die jungen Rapper reagierten wütend auf den Verrat an der Revolution, so zum Beispiel Clay BBJ mit seinem revolutionären Song «No Passaran», zu Deutsch, sie werden nicht durchkommen. Solche und andere Lieder gefielen den neuen Mächtigen gar nicht. Die Songtexte waren nicht im Sinn der religiösen Ennahda-Partei, erzählt die Filmemacherin Hind Medeb.
Weil sie die Polizei kritisiert haben, die Gewalt der Polizei, also weil sie sehr klar gesagt haben, sie sprechen über Religion, aber wir möchten nicht über Religion sprechen, wir möchten über Sozialjustiz sprechen. Wir haben andere Probleme denn Religion.
Statt über soziale Probleme oder das Weiterbestehen der Korruption wünschten sich die neuen Machthaber lieber andere Songthemen, erklärt Hind Medeb. Was ist Halal, also erlaubt, und was ist Haram, also verboten? Das wäre die Diskussion, die sich die konservative Ennahda gewünscht hätte. Die Rapper weigerten sich. Sie fuhren fort, kritische, politische Songs zu machen. Dafür wurden und werden sie nach wie vor bestraft und eingelocht. Die abschreckende Wirkung des Gefängnisses scheint jedoch nicht mehr zu funktionieren.
Und wenn sie rausgekommen sind, sie haben keine Angst mehr. Man kann sagen, dass in der Zeit von Ben Ali, die Leute haben immer das anonym gemacht und sie haben sehr Angst gehabt und niemand könnte wirklich frei sprechen. Jetzt, nach der Revolution, die einzige Sache, die sich wirklich gewechselt hat, ist, dass die jungen Leute keine Angst mehr haben. Sie würden für Freiheit ins Gefängnis gehen. Sie haben keine Angst von Tod, von Polizei, von das alles und sie werden immer mehr kämpfen.
Das sagt Hind Medeb, die im Moment einen Film über die Rapper von Tunesien macht. Die Revolutionen, die vor 3 Jahren den ganzen arabischen Raum erfasst haben, sind noch lange nicht abgeschlossen. Sicher nicht, solange es Stimmen gibt, die weiterhin auf das Recht auf freie Meinungsäußerung pochen. Wie zum Beispiel der Rapper Phoenix.
شكرا من هوني في جانا باني مو زرمي متعدى سيتيك مخرجك ويبنو واتش انمي زيري مينو كاوو واتش انمي
فينك في سيك لا تموت
والي ما هوني ما تزيد معايا كلمة ايه فلو وين ساعة
Mehr tunesische Rap sowie ein längeres Interview mit der Filmemacherin Hind Medeb hören Sie am kommenden Montag um 17 Uhr in der Rabe-Sendung Sonic Traces.
Rabe Info 95,6.
Und zum Schluss noch zu etwas völlig anderem, zum Valentinstag. Ein pensionierter Mann wurde vom Regionalfernsehen in Leipzig gefragt, was er am Valentinstag seiner Liebsten schenke. Hier ein kurzer Ausschnitt seiner mehrminütigen Antwort.
Valentinstag ist eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne. Es ist für mich was ganz Unbekanntes. Und wenn ich jemand habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummle ist. Das ist saisonbedingt, da hängt auch vielleicht, das kam ja wohl aus den USA. Und das andere hängt mit Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Kalender, ja, wie nennt man das Ding hier, Abschnitten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom 14. Februar auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und Anni Quangler. Und jetzt begrüße im Studium die Jasmin von Markepasch. Sie sagt uns, was wir für 7 Minuten auf dem Sender hört.
Und zwar ist das Elisabeth Wandler-Deck, die aus Gast da sein wird. Das ist eine Schriftstellerin und Improvisationsmusikerin, die schon seit 75 Jahren auf dieser Welt ist und auch so lang fast schon produziert. Also ihre Schaffensliste ist wahnsinnig lang, das passt nicht alles in 30 Minuten, aber sie wird ein bisschen etwas präsentieren, was sie so macht.
Darum bleibt dran. In 6 Minuten geht es weiter mit Markepage. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die kann jetzt endlich befreit husten. Und euch wünsche ich, dass ihr nicht krank werdet. Geniesset morgen den Frühling.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.